Also auf der Rennstrecke muss man sich immer doppelt beweisen, weil man eine Frau ist.
What's up, Team? It's Sunday again und das heißt, neue Folge für euch. Ich hoffe übrigens, ihr seht, dass dieses Jahr bis jetzt zumindest super regelmäßig neuer Content, neue Folgen für euch kommen. Wir hängen uns so sehr für euch rein und hoffen natürlich, dass es gut ankommt, die Folgen, die Gäste, der Content. Und falls das der Fall ist, würde es uns wirklich die Welt bedeuten, wenn ihr den Podcast abonniert, uns eine gute Bewertung als Kommentar oder in Form von Sternen dalasst oder uns auf Social Media supportet. Und passt auf, für die heutige Folge habe ich mich auch mal wieder live mit unserem neuen Teammember getroffen. Hat mega Spaß gemacht. Sie will die Motorsportbranche radikal ändern und geht dafür ungewöhnliche, super kreative Wege. Und zwar ganz alleine. Das erklärt sie uns heute. Und außerdem, wie sie mit dem Druck umgeht, eine 750.000 Euro zurückzuzahlen. Warum es für sie keinen Plan B gibt. Und warum sie das Risiko liebt, aber Social Media nicht. Alles das heute bei uns, Girls and Boys, heißt sie willkommen im Team. Hier ist für euch Laura Marie Geißler. Was heißt das für dich genau? Inwiefern? Also musst du dich nur in Anführungsstrichen im Auto anders verhalten? Musst du dich im Paddock anders verhalten? Wie umfasst du das Ganze?
Ja, also grundlegend kommt man erstmal auf die Rennstrecke und ist vielleicht zweifelsfall eher die Hostess wie die Fahrerin. Und so wirst du dann auch erstmal begutachtet und eingeordnet und merkst schon, dass die Leute erstmal so schauen und sich wundern, wohin geht's jetzt? Und sie geht jetzt echt ins Fahrerlager und wo ordnen wir sie jetzt ein? Und da merkt man schon, die Vorurteile sind da. Ich werde auf jeden Fall nicht als Rennfahrer erkannt. Nicht schlimm irgendwie, aber trotzdem natürlich, dass du sagst, so ein bisschen mehr könntet ihr euch da irgendwie schon mit beschäftigen. Und sonst im Auto ist es eigentlich recht gleich, weil du bist im Auto, du hast einen Helm an, du hast einen Rennanzug an, die Leute erkennen es nicht sehr. Bei mir war es ein bisschen anders, weil ich ein rosa Auto hatte. Demnach bin ich da ein bisschen rausgestochen. Und da hat man schon gemerkt, dass die Leute auf jeden Fall sehr kompetitiv waren mit mir. Also es war jetzt nicht so, dass sie mir den Vortritt gelassen haben. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, von einer Frau lässt man sich erst dreifach nicht überholen.
Ego.
Ja. Und so würde ich schon sagen, zieht sich das ein bisschen durch. Man hat Vorteile als Frau. Mhm. Sponsorenmäßig, medienmäßig auf jeden Fall. Aber wenn dann mal irgendwas passiert, dann heißt es halt auch ganz schnell, wer setzt dann auch dieses blonde, dünne Mädchen ins Auto?
Krass. Und du hast gerade gesagt, nicht schlimm. Wie gehst du dann damit um? Ignorierst du es komplett oder geht es schon ein bisschen dir in die Birne, aber du hast inzwischen einen Weg gefunden, das irgendwie abzuhaken?
Also leistungsorientiert ist es für mich egal, weil am Ende des Tages zählen die Zeiten und der gut ist, der verdient sich den Respekt und das hat eine Frau genauso zu machen wie ein Mann. Mhm. Was unangenehm ist, ist die Infrastruktur ein bisschen zum Motorsport. Mhm. Dass man zum Beispiel keinen feuerfesten BH hat, also nichts, was man drunter zieht.
Und ich habe immer nachgedacht.
Ja. Und wenn du halt den Rennanzug ausziehst, ich habe weiße Rennunterwäsche an, da hatte ich ja auch schon mal einen Skandal mit dem Stern. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, da war eigentlich eine Berichterstattung, sollte kommen über mich als Rennfahrerin und sie haben mehr oder weniger drüber geschrieben, dass ich meinen Rennanzug geöffnet habe. Man hat halt Brust gesehen, weil ich halt durchgeschwitzt war und ich hatte keinen Renn-BH an.
Weil es kein Renn-BH gibt.
Weil es keinen gibt. Kann ja nicht mit Polyester-BH fahren, wenn ich Feuer fange, das ist gemeingefährlich. Ja, und dann wurde darüber eher der Artikel geschrieben, wie über meine Leistung. Und da merke ich dann schon, dass die Infrastruktur im Motorsport da ein bisschen schwierig ist, wie aber auch das Umziehen. Also ich ziehe mich mit den Mechanikern in dem gleichen Container, was für Männer ja egal ist.
Ja.
Für eine Frau ist dann schon ein bisschen unangenehm. Also das sind so die Sachen, was ein bisschen schwierig ist.
Hey, wir müssen einen feuerfesten BH entwickeln.
Ja, ich bin dran.
Okay, geil, auf jeden Fall. Bevor wir jetzt weitermachen, du hast schon so viel gesagt, müssen wir dich natürlich noch vorstellen, wie sich das hier gehört. Wir freuen uns total, dass du jetzt Teil des Teams bist. Herzlich willkommen, Laura Marie Geißler.
Danke dir.
Und wie sich das hier bei uns im Team gehört, darfst du dich jetzt noch einmal in aller Ausführlichkeit vorstellen, und zwar wie auf so einer FIFA-Karte oder auf einer Quartettkarte. Was sind die Punkte, die bei dir nicht fehlen dürfen?
Okay, also ich bin die Laura Marie Geißler, bin 25 Jahre alt, komme aus München, mache den Motorsport, seitdem ich 10 Jahre alt bin. Professionell würde ich sagen, recht spät eingestiegen, seitdem ich 18, 19 bin. Und ja, bin da eng verbandelt mit Porsche und habe da ja mir so den Weg durchgebahnt, auch über eigene Finanzierung und über ganz verschiedene Wege, dass ich langfristig im Cockpit sein kann, weil es natürlich politisch, gesellschaftlich und finanziell halt einfach richtig tough ist.
Richtig tough. Und du hast gerade schon erzählt, du bist auch in die Öffentlichkeit gekommen, weil du einen besonderen Weg gefunden hast, dir das Rennen zu finanzieren. Geh doch darauf nochmal ein, bitte.
Ja, also ich habe das erste NFT-finanzierte Rennteam gegründet. Vor ja 2 Jahren ungefähr, da wo NFT noch einen richtigen Hype hatte. Es war auf jeden Fall eine gute Zeit. Und das kam eigentlich mehr aus einem Problem heraus, weil ich als Frau, wie ich schon gesagt habe, Vorteile hatte mit Sponsoren, weil ich besser in Erstgespräche gekommen bin, weil ich natürlich ein USP hatte. Ja. Andererseits waren die Sponsorengespräche sehr, ja, nicht sehr zielführend für eine Sportlerin, weil es wurde eigentlich nie nach meiner Leistung gefragt, sondern immer nur, welche Reichweiten hast du, wie können wir uns besonders groß auf dir platzieren. Ist auch part of the game, da braucht man nicht drum herum reden. Aber wenn es nur noch darum geht, dann ist halt die Leistung so im Hintergrund, dass du eigentlich gar kein Sportler mehr sein musst.
Fand ich so spannend, weil du in dem Anfangsstatement gesagt hast, es kann auch Vorteile haben, eine Frau zu sein, wie zum Beispiel bei Sponsoren. Und dann kenne ich jetzt ja aber deine Story und dass du eigentlich gar nicht so happy damit bist, wie das Thema Sponsoren für dich lief.
Ja, ja, weil es komplett unausgeglichen war. Ich habe gedacht, cool, jetzt kann ich das nutzen. Aber wenn man es zu Ende denkt, kann man es schwierig nutzen. Oder du musst der Typ dafür sein, das so nutzen zu können. Für mich war es irgendwie ein bisschen schwer, der Umgang dann irgendwie immer in 10 Sponsorengesprächen abends zu sitzen und da halt zu schauen, dass du irgendwie bangst um dein Geld, dass dich da irgendwer fahren lässt. Und das ist so eine Machtposition, das ist sehr unausgeglichen und das haben viele Sportler. Und wie ich dann gemerkt habe, dass es die ganze Zeit nur um meinen Rennanzug oder ums Auto ging, also um die Werbefläche, habe ich mir überlegt, wie kann ich die Werbefläche für was Wichtiges nutzen? Wie kann ich es den Sponsoren entziehen und endlich auf was Gescheites aufmerksam machen? Und habe dann alle Sponsoren runtergeschmissen, habe mein Auto foliert, so in der Thematik Objektifizierung von Sportlern. Das war so ein Beauty-OP-Auto. Und habe das auf Instagram gepostet und habe gesagt, Leute, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber allgemein im Sport, es ist doch schwer als Frau. Man sucht irgendwie Sponsoren, aber kommst dann mit sehr viel Geld in Kontakt. Sehr viel Geld sind meistens sehr hoch angesehene Männer. Und die, ja, die nutzen das halt auch manchmal, die Situation so, wie sie ist. Und man hat schon gemerkt, dass viele Frauen dann drauf eingesprungen sind und gesagt haben, boah, wie geil, und dass du dich das traust und alle Sponsoren runtergekickt, wir würden es auch so gern machen. Wir können es halt uns nicht leisten. Ich sage, ich kann es mir wirklich auch nicht leisten. Aber ich mache es halt einfach nicht anders. Wir probieren es jetzt mal so. Und dann kamen die Bored Apes und dann kam Web 3 und dann habe ich gemerkt, okay, wenn Leute irgendwelche komischen Affen verkaufen können, dann werde ich doch wohl schaffen, mein Autodesign, was viele Leute anspricht, zu digitalisieren und zu monetarisieren und somit kein Monopolsponsor zu haben, sondern ganz viele kleine Fans, die da irgendwie mit einem kleinen Eintrittsticket in Motorsport reinkommen und ja, damit mir ermöglichen, unabhängig zu sein, dezentralisiert unabhängig.
Klingt natürlich so mega geil. Ich habe aber in meiner Recherche auch herausgefunden, dass es gar nicht so einfach war und gar nicht so ein Selbstläufer, wie man sich das, ich zumindest mir wünschen würde für jemanden wie dich, der die Sportbranche revolutionieren will und so ein bisschen seinen Mark hinterlassen will.
Ja, also es war wirklich schwierig. Erstmal das alles aufzusetzen, war schon nicht so leicht. Ich bin dann nach Amerika geflogen, auf die South by Southwest und habe es da vorgestellt. Und dann habe ich schon gemerkt, dass die Leute voll drauf eingesprungen sind. So Heist Nobody ist drauf eingesprungen. Yes, Hypebeast, dann PlayStation, 032C, also auch so Designmagazine und sowas richtig, einfach was Geiles. Ich habe mir gedacht, okay, nice, wenn die dieses Design I'm so gut finden.
Something.
Ja, und ich war super happy. Habe auch sehr gut verkauft den ersten Drop. Und dann kam so alles, auch so dieses Juristische. Ja. Dann kam Royalties, also halt so Rückerstattungen. Dann kamen technische Sachen. dann kam das Community Management, da musste ich weg von Instagram hinein zu Discord, weil Discord ist halt so die Plattform für Web3. Und am Ende des Tages war ich 90% oder 95% Unternehmerin und 5% bin ich ins Cockpit gekommen.
Ja, krass.
Ich bin viel gefahren dafür, weil ich halt das Geld das erste Mal hatte, aber mein Kopf war zu. Es war so viel. Die Leute, natürlich, sie haben dafür gezahlt, dass sie an meinem Leben teilhaben können, und das wollte ich ihnen auch ermöglichen, dass es bestmöglichst funktioniert. Aber es war halt Pionierarbeit. Ich habe alles das erste Mal gemacht. Ich hatte kein richtiges Team dahinter.
Krass, wollte ich sagen.
Ja, genau. Und global haben wir es unter die Top 7 der NFT-Sportprojekte geschafft. Also kannst du dir vorstellen, wie viele Verkäufe wir hatten und wie viel internationaler Traffic auf einmal da war.
Tatsächlich kann ich mir nicht vorstellen, wie viele Verkäufe ihr dann hattet.
Also es war gut, war sehr gut. Mhm. Wir haben ja schon gut sechsstellig umgesetzt mit dem ganzen Projekt. Aber das dann zu handeln alleine, und in Deutschland hat noch nie jemand sowas gemacht, musste ich immer nach Amerika schauen, Zeitverschiebung, was auch immer. Also es war dann echt alles nicht so einfach. Mhm. Aber ich glaube, es ging einfach mehr um die Motivation dahinter. Ich habe immer gesagt, es wird ein fehlerreiches Projekt im Zweifelsfall, weil wir machen es alle das erste Mal. Aber ich wollte es einfach anders angehen, komplett anders. Ich wollte einfach zeigen, dass es geht ohne finanzielle Rücklagen von Familie, ohne Sponsoren, ohne irgendwas. Wirklich nur mit Community, mit Fans und dem Motorsport dadurch ein bisschen aufbrechen, weil es eben nicht mehr so hoch angesetzt ist. Aber ja, es war von Anfang an klar, dass das eine Reise ist. Mhm. Und trotzdem würde ich sagen, wir haben es gut hinbekommen. Ich habe mir immer wieder Hilfe dazu geholt und am Ende des Tages haben wir es sehr, sehr lange umgesetzt, dafür, wie der Markt war.
Wie der Markt war, das brach dann alles ein. Total schwierig, sich da noch durchzusetzen und mit Anfangspreisen festgelegten wahrscheinlich dann den Return zu kriegen, den man haben wollte. Wenn wir jetzt nochmal dann auf die sportliche Seite gehen, wie lief diese besagte erste Saison des ersten Drops für dich? Und wo fährst du? Ich weiß, dass du Tourenwagen fährst, GT4, I think. Mhm. Kannst du uns gerne nochmal erklären, in welchem Wettkampf und wie das für dich gerade aussieht?
Also ich bin immer Markenpokal bei Porsche gefahren, bin Porsche Cup gefahren und ja, GT4-Bereich. Ich wäre so gerne in GT3 rein, aber es war halt einfach viel zu teuer. Wie sah das aus? Also leistungsorientiert, boah, ich musste mich echt durchbeißen, weil ich halt das Geld so knapp gemessen habe, dass es gerade so für Startgelder gereicht hat.
Krass.
Und für ein, zwei Unfälle. Und das Problem ist, es gibt zwei Optionen.
Für zwei Unfälle?
Ja.
Was für ein Druck, ja.
Ja, sorry. Und es gab für mich nur die Option zu sagen, wenn ich ins Auto einsteige, fahre ich spektakulär und fahre so, dass es irgendwie eine Welle macht. Mhm. Und demnach bin ich auch gefahren. Also ich habe jedes Mal das Limit überschritten. Es war auf jeden Fall spektakulär, sich die Saison anzuschauen, weil es war wirklich, also entweder ich war richtig gut oder ich hatte komplett Ausfall, aber es war auch dementsprechend teuer. Und damit habe ich nicht ganz so gerechnet. Ich würde sagen, ich habe schon am Ende des Tages falsch kalkuliert, auch insofern, dass in der Saison der Kurs runtergegangen ist. Teilweise war alles, was ich eingenommen habe, -50%
krass,
wegen der Währung. Das ist jetzt zum Glück alles wieder hochgegangen. Ich habe viel von dem Geld gehalten. Ja, da musste ich immer so probieren, wie kann ich irgendwie nachschießen, dass ich das Kryptogeld nicht rausziehe, sodass ich da nicht so einen Wertverlust habe. Also es war schon auch finanziell gesehen eine harte Reise. Dann auch genau im Motorsport kam FTX, also wo du dir echt denkst, Halleluja, wie viel Pech kann man haben. Da war so der letzte Trust einfach weg. Und das hat mich beschäftigt und das hat mich auch beim Fahren beschäftigt. Das hat mich in der Leistung irgendwie beeinträchtigt. Trotzdem, im Umkehrschluss hatte ich halt wirklich eine Community, Leute bei der Seite, die mich wirklich supportet haben, die gesagt haben so, hey, mach das, mach weiter, das schaffst du und bekommen wir hin. Und das war schon anderer Support, weil die Leute halt Geld dafür gezahlt haben. Sie haben Geld dafür gezahlt, dass sie mich sehen können. Und natürlich gibt es auch Leute, die sagen so, hey, ich habe Geld dafür gezahlt und jetzt scheißt es rein, teilweise. Aber es gab auch sehr, sehr viele, die gesehen haben, wie ich gekämpft habe, wie ich Gas gegeben habe, wie ich das alles unter einen Hut bekommen habe. Ich war ja kurz davor, war ich noch live auf Discord vorm Rennen, habe die Leute mitgenommen, dann bin ich das Rennen gefahren, waren Livestreamings, so Onboards, habe ich ihnen zur Verfügung gestellt. Danach, selbst wenn ich einen Unfall hatte, habe ich danach irgendwie noch versucht, die Leute mitzunehmen. Das war, also, es war ein echt, echt hartes Ja, aber auch sehr lehrreich.
Ja, glaube ich. Aber jetzt, wo du gerade so drüber sprichst, das fällt mir das erste Mal erst auf. Da gehört ja so viel mehr zu einem Rennen als nur der Fahrer und das Auto. Ich habe Porsche auch begleitet in der Formel E und in der Langstrecke. Und deshalb weiß ich, wie krass groß die Teams sind, die noch damit reinbuttern. Hattest du auch dann Ingenieure und alles, was dazugehört? Eine Garage, bla bla bla. Ein Coach vielleicht? Die haben ja auch teilweise Mental Coaches und so weiter.
Alles ja, aber sehr light. Also ich hatte von allem die günstigste Ausführung sozusagen. Ich hatte halt meine Mechaniker, ich hatte meinen Rennteamleiter, aber nicht mehr. Also wo ich einsparen konnte, habe ich eingespart. Ich habe ja zum Glück viel übers Autofahren gelernt und ich kam ja aus dem Oldtimer-Sport. Also ich weiß, wie die Dynamiken so rund ums Auto funktionieren. Ich kann mich auch mit so einem Setup einigermaßen aus. Also ich konnte einiges selber machen. Übers Fliegen habe ich auch so ein bisschen Funkkenntnisse und sowas.
Hubschrauberlizenz hast du?
Genau. So, ich habe mir halt vieles außenrum angeeignet, was ich immer wieder dem Motorsport irgendwie so ein bisschen anpassen konnte, so dass ich mir einige Posten sparen konnte. Aber prinzipiell, wenn ich an das hohe Leistungsniveau rankommen will, hilft mir das alles nichts. Ja. Dann brauche ich professionelle Leute, dann brauche ich ein professionelles Setup, dann brauche ich den Carbon-Spoiler, so. Und das hatte ich halt alles nicht. Auch so die teuren Carbon-Teile habe ich halt ausgewechselt in günstige, dass wenn ich einen Crash habe, dass dann halt nicht direkt die ganze Carbon-Lippe kaputt ist. Ja, hilft halt dann nicht, wenn man die letzten Zehntel sucht, so.
Wie hast du dir dein Team zusammengestellt? Kam das über Porsche? Hast du die Leute, keine Ahnung, gegoogelt oder hast du jemanden angerufen und gesagt, hey, ich mache jetzt ein Team, bist du dabei?
Ich stand damals in so einer Marketingagentur vor der Tür mit einer Mappe und habe mich da einfach bewerben wollen und habe gesagt so, hey, ich will unbedingt Motorsport machen, wie komme ich da rein? Und die haben gesagt, über Simracing. Und dann bin ich bei denen ein bisschen Simracing gefahren und die haben mir dann so die Leute vorgestellt. Krass. Da habe ich dann einfach ein paar coole Leute kennengelernt, die auch wirklich gesagt haben, hey, wir supporten dich als Person und probieren dich nicht komplett übers Ohr zu hauen. Obwohl ich sagen muss, ich habe auch sehr, sehr, sehr viel Lehrgeld gezahlt. Mhm. So ist es nicht. Aber alles selbst gemacht am Ende des Tages. Also da war niemand mit involviert, weil du kennst es. Es schaut dich keiner mit dem Arsch an, wenn du noch nicht irgendeine Wertung hast, wenn du noch nicht irgendwelche Ergebnisse hast, wenn du einfach noch nichts bist. Also du musst erstmal auf ein Level kommen und dann schaut so eine Marke wie Porsche mal irgendwie hin und überlegt sich das. Aber dass die dir den Aufstieg ermöglichen, ja, schwierig.
Das muss ich sagen, hat mich schon beeindruckt an deiner Geschichte so grundsätzlich, dass du wirklich alles alleine gemacht hast. Und du bist ja jetzt 25, das heißt, du hast angefangen mit, keine Ahnung, 22 wahrscheinlich oder noch jünger. Und das so alleine durchzuziehen, ohne Support, I guess, und einfach auch, dass du dir alles so selber ausgedacht hast. Du hast gesagt irgendwo, du hast dich hingesetzt und dir eine Roadmap überlegt. Du hast dir überlegt, wo ist das größte Potenzial? Frau im Sport, Frau in Tech. Und dann hast du dir das so zusammengebastelt und bist dann halt echt einfach zu den Leuten hingegangen, hast teilweise deine Pressetexte selbst geschrieben und einfach an die Magazine geschickt. Wo kommt das her? Warst du immer schon so oder war das irgendwie eine Motivation, ein Trotz oder eine große Vision, die dich da so fueled?
Ja, es war eigentlich ein Riesentrotz, muss man ehrlich sagen. Also meine Eltern wollten das nie. Mhm. Mein Vater fand es auch mal nicht gut. Und ich habe neuronale Psychologie studiert und da waren halt immer alle sehr stolz drauf. Und dann hat der Motorsport mehr und mehr zugenommen. Ich habe halt einfach nebenbei Instruktorenfahrten an der Nordschleife gegeben. Mhm. Habe ich Geld verdient und konnte ein bisschen Auto fahren. Habe in der Werkstatt gearbeitet. Das war auch noch alles okay für meine Eltern, solange ich mein Studium mache. Und dann irgendwann habe ich auf der Nordschleife Sponsoren gefunden, die mir das erste GT4-Rennen gezahlt haben. Und dann ich natürlich so, boah, die Chance und endlich habe ich es geschafft. Bin da gestartet und war auch recht gut. Ich hatte den ersten und dritten Platz. Also es war dafür, dass ich so aus Kaltakquise rausgestartet bin, sehr gut. Dann bin ich in die Presse gekommen und dann habe ich darüber einige Cockpit-Angebote bekommen und hatte halt die Chance,
das wusste ich nicht,
in den Motorsport reinzukommen. Ja, so war eigentlich der Weg. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt alles geben. Ich pausiere jetzt mein Studium und gehe komplett rein. Und dann war halt erstmal zappenduster von zu Hause. Also dann war erstmal so, mach, aber mal schauen, wie lange du das irgendwie schaffst. Und wir denken nicht, dass Sportler langfristig die schlauste Idee ist, vor allem als Frau. Irgendwann wirst du ja Kinder, ist ein Gefahrensport. Wir wissen nicht, ob das so die richtige Entscheidung ist. Und ich habe es halt durchgezogen und meine Motivation war einfach, nie wieder bei meinen Eltern ankommen zu müssen. Mhm. Weil das wäre das Unangenehmste. Und ich habe das schon einen Stolz irgendwie. Mhm. Und ich wollte alles machen, außer bei meinen Eltern vor der Tür stehen und sagen, es ist ein Fehler gewesen, dass ich mein Studium abgebrochen habe und ich muss da jetzt irgendwie wieder zurück. Und wenn du so gegen die Wand gestellt bist, dann wirst du erfinderisch und dann schaust du dir den Markt ganz genau an und dann gehst du da alles durch. Und der Motorsport ist ja super interessant. Es steckt sau viel Geld drin, es stecken kaum Frauen drin. Mhm. Aber was wollen die Automobilhersteller allgemein? Sie wollen Frauen in dem Sport oder Frauen, die so bossy sind, sich ihre Autos selber zu kaufen und zu konfigurieren. Und wie macht man das sexy? Keine Ahnung, in Amerika gibt es Mechanismen, in Deutschland nicht. Und da war mir einfach klar, es gibt einen Riesenmarkt in dieser Branche, wo so arschviel Geld drin steckt und wo so viel Dynamik drin steckt, das irgendwie anders anzugehen. Mhm. Und da war jetzt gar nicht mal für mich Sportler sein das Vordergründige. Also klar, es war mein Entry und ich bin darüber reingekommen und ich liebe es über alles. Aber es war so dieses Radikale, wie weit kann ich in dieser Branche gehen, dass es endlich mal anders aussieht.
Spannend.
Und das grundlegend, nicht nur über Motorsport hinweg, sondern einfach Autobranche. Hm. Ist geil. Wie kann man das sexy machen? Ich finde es gerade nicht sexy. So.
Hast du eine übergeordnete Vision von dir? Frage ich mich gerade, weil du meintest, also Sportler, ja, es war übrigens immer mein Big Goal, Pro-Athlete zu sein, so, hat nie geklappt. Aber für mich war das immer das Wichtigste und daraus hat sich dann sozusagen der Rest für mich ergeben. Wenn das gar nicht dein Ziel ist, hast du, weiß ich nicht, eine übergeordnete Vision, ein Bild von dir in der Zukunft?
Nee, also der Sport wird immer einen riesen Stellenwert haben, aber ich muss halt schauen, wie ich die Förderung bekomme, dass ich die Beste bin in dem, was ich tue. Mhm. Und jetzt gerade stehe ich so ein bisschen da und muss schauen, okay, bekomme ich die Förderung, um nochmal richtig anzupacken? Mhm. Oder muss ich in was anderes die Beste sein? Und ich bin gerade so in so einer Zeit, wo ich mich orientiere. Also was ich mache, es ist 100% leistungsorientiert. Mhm. Da brauchen wir nicht drum herum reden. Aber was es ist, weiß ich noch nicht. Ich werde in der Automobilbranche bleiben und hoffentlich auch im Motorsport. Wie es aussieht, habe ich kein übergeordnetes Ziel, mhm, habe ich auch keine Vision, weil ich der Meinung bin, dass ich es gerade auch noch gar nicht haben kann. Weil wie damals, wie ich mit Web3 angefangen habe, da habe ich auch schon die ganze Zeit überlegt, so, ah, wie kann man die Zukunft aussehen und was ist mein übergeordnetes Ziel? Und das kam dann erst. Web3, das kam ja dann echt erst auf den Markt. Und wenn ich jetzt so zukunftsorientiert denke, sehe ich schon die ganze Zeit so die Vision Pro. Also ich sehe dieses Mixed Reality, ich sehe VR, ich sehe eine andere Art an Augmentation und diese Filtertechniken, mehr oder weniger grob gesehen, oder Metaverse, ist sehr visuell, ist meines Erachtens sehr weiblich und was sehr Schönes, designorientiert ist, was Spannendes, genau. Wo ich denke, dass das auf jeden Fall eine große Stellschraube in meinem Leben sein wird und mir viel abnehmen kann, dass ich als Profisportlerin besser sein werde, eben über die Habituation im Rennsimulator, was über VR nochmal viel besser gemacht werden kann oder eintrainiert werden kann, sodass ich dann sicherer und besser ins Cockpit wieder einsteigen kann, ohne viel Training, ohne dass ich das Unfallrisiko hatte wie davor, weil es entwickelt sich so schnell und so gut weiter. Und das sind so gerade die Stellschrauben, wo ich irgendwie so hingehe.
Mhm. Mega interessant, weil eigentlich, wenn man es so alles hört, bist du voll Unternehmerin und nebenbei Sportlerin.
Ja, aber ich denke, ob es Unternehmerin ist oder Sportlerin, es ist Disziplin, es ist Durchhaltevermögen und stur weitermachen. Deswegen, ich glaube, jeder gute Unternehmer könnte auch ein guter Sportler sein, weil du musst so oft schlucken, du musst so oft irgendeinen Dreck machen, den du nicht machen willst.
Ja.
Und du musst so oft wieder aufstehen. Du musst immer wieder aufstehen. Und das sind Werte, die ein guter Unternehmer hat.
Stimmt.
Und die auch ein Sportler hat. Deswegen, also, ich differenziere das gar nicht so.
Mm, interessant. Du hast vorhin noch gesagt, das Schlimmste wäre für dich, zu deinen Eltern zurückzugehen und zu sagen, es hat nicht geklappt, helft mir, keine Ahnung, so sage ich jetzt.
Mhm.
Ich habe gerade ein Buch gelesen von Stephen Bartlett. Kennst du den? Der ist aus UK. The Diary of a CEO. Sehr empfehlenswert,
okay.
Richtig spannend. Und in seinem Buch schreibt er über 33 Regeln für den Marketing-Alltag so ungefähr. Und eine davon heißt, du sollst keinen Plan B haben. Und das hat so gekickt, weil ich habe immer einen Plan B. Und ich bin schon immer so, wenn das nicht klappt, dann kann ich so machen und so. Und die Wissenschaft besagt, dass wenn jemand nur Plan A hat und keine andere Möglichkeit, so ein bisschen wie du, weil du hast ja auch noch, glaube ich, 250.000 Euro Schulden aufgenommen, um das ganze Ding zu wuppen, dann zieht man nicht so durch. Dann bist du einfach mental, psychologisch anders eingestellt und gehst nicht mit allem rein, was du hast. Und das habe ich bei dir voll wiedererkannt.
Ja, ja, also ganz, ganz sicher. Auch das Erste, was ich gelernt habe, war Blickführung, wenn ein Unfall passiert. Also ich glaube, jeder, der irgendwie so ein Straucheln kommt mit dem Auto und so sieht, okay, er könnte gleich in die Leitplanke fahren, der schaut auf die Leitplanke und denkt, scheiße, scheiße, jetzt fahre ich da rein. Darf man auf gar keinen Fall machen. Mhm. Du musst direkt mit der Blickführung wieder auf Kurvenausgang gehen, sodass du das Auto um die Kurve manövrieren kannst. Das ist das Erste, was mir gesagt worden ist. Und ich glaube, das passt auch recht gut zu der These, was du gesagt hast. Es gibt nur eine Zielführung, nur eine richtige Zielführung. Alles andere musst du ausblenden. Und ich weiß, du würdest gern jetzt da hinschauen, was ist, wenn oder beruflich irgendwas passiert, was ist, wenn ich gegen die Leitplanke fahre. Mhm. Darfst du nicht. Du musst immer nur Richtung eine Lösung schauen. Und da ist nicht die Frage, ob du vielleicht umdrehst und zurückfährst. Nein, du musst dich aus dieser Scheiße rausmanövrieren und dann geht die Strecke weiter und dann geht der Weg weiter. Außer du bist so unzufrieden und das Leid in dem, was du tust, ist so hoch, das wird dir dann der Körper aber auch sagen oder das Mentale auch sagen, wenn du irgendwann meinst, okay, das Leid ist höher wie jedes Gute, was in meinem Job kommen kann, dann kann man überlegen, abzubrechen. Aber solange du es nicht hast, solange dein irgendwie du noch innerlich dafür brennst und diesen Glauben hast, dass du, und es muss ja nicht so dieses Spezifische sein, ich werde der beste Rennfahrer, aber dass du weißt, du kannst in der Branche was Gutes machen, solange will ich es machen.
So spannend. Und wenn du sagst, man muss eben auf den Kurvenausgang gucken, dazu braucht man ja aber auch eine krass detaillierte Zielsetzung. Da darf ja kein Zweifel daran sein, wo es hingehen soll. Und wenn ich jetzt überlege, dass man das ja auch übertragen kann auf jeden Office-Job, auf jeden normalen Job, was wäre da dein Tipp für eben eine ganz glasklare, trennscharfe Zielsetzung? Wie kommt man dahin?
Versuchen. Wirklich versuchen. Also ich habe auch mir immer versucht, mir meinen Job recht offen zu halten, dann doch, auch wenn jetzt die Zielführung so spitz ist, so viel scheiß andere Wege bin ich davor gegangen, so blöd wie es klingt. Ich habe mich wirklich rechts, links umgeschaut und habe immer geschaut, was kann ich meines Erachtens am besten, wo kann ich am meisten Mehrwert reinbringen durch die Person, die ich bin. Wo bin ich einzigartig und wo kann ich was verändern? Und so ein bisschen selektieren und auch immer wieder drüber schlafen. Ich habe mir dann so eine Rankingliste aufgesetzt von den Sachen, die mir wirklich Spaß machen, privat und einmal beruflich, und habe da mal wieder versucht, den Querschnitt zu finden, sodass auch diese Balance ein bisschen da ist, weil für mich ist es auch brutal schwer, die Balance zu finden. Und ja, dann mir da die Querschnittspunkte aufgeschrieben und dann halt so ein Cluster gemacht, wie viel Zeit muss ich rein investieren und wie viel Outcome habe ich. Und dann konnte ich ja ganz klar diese Ziele, die so ein Querschnitt waren, einordnen in Sachen, ah, okay, da, das ist zum Beispiel sehr zeitintensiv, ich bekomme dadurch wenig Return, wenig Geld, wenig Erfolg, was auch immer, schiebe ich beiseite. Und das andere sind Punkte, wo ich weiß, okay, da bekomme ich viel Return, habe vielleicht nicht so viel Invest, gehe ich damit. Und dann halt einfach priorisieren und sich da die ein, zwei Punkte zielorientiert nachgehen und den Rest erstmal ausblenden.
Schon derbe krass analytisch, wie du da rangehst.
Das ja, ich habe ja lange Datenanalyse gelernt. Ja, ich komme ja da irgendwie ein bisschen draus.
Krass. Ich glaube, das machen nicht so viele. Sich wirklich hinsetzen und Sachen aufschreiben und immer wieder weiter dran feilen, um zu gucken, dass es wirklich auf den Punkt kommt.
Ich glaube, deswegen haben auch so viele Leute die Frage, die du jetzt hattest. Also das haben ja wirklich viele Leute.
Ja.
Und ich verstehe es komplett. Ich hatte diese Frage auch so oft. Aber irgendwann muss man halt einfach den ersten Schritt setzen. Dann geht's ja. Aber manchmal siehst du den ganzen Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Das passiert mir auch ständig.
Wie meinst du, es passiert dir ständig? Weil eigentlich klingst du ja sehr klar und strukturiert und straight.
Ja, aber trotzdem verändere ich mich ja auch und habe eine Entwicklung und lerne neue Leute kennen und habe neuen Input. Und glaube ich, würde ich da immer ganz radikal auf meinen Werten bleiben, die ich jetzt zum Beispiel vor 3 Jahren hatte, dann hätte ich die NFT-Finanzierung nicht gehabt. Und dann wird es auch den nächsten Schritt nicht geben. Ich muss mich schon dynamisch halten. Also es ist eine gewisse Neuroplastizität, wie man in Psychologie sagt, muss auf jeden Fall mit dabei sein. 100%. Und deswegen heißt es immer wieder, sich mal wieder verlieren, wiederfinden. Sich mal wieder verlieren, wiederfinden. Und ich vergleiche das immer und schaue, okay, welche Werte sind mir jetzt wichtig? Und was ist vielleicht der übergeordnete Begriff von einem Ziel in irgendeiner Art und Weise?
Hast du einen Begriff?
Es ist eigentlich so schwer, aber es ist die Autobranche gerade ein bisschen radikal aufzumischen. Popkultur mit reinzubringen und Marketing anders anzugehen. Und dieses Radikale ist mir wichtig. Ich will zeigen, wie es ist. Ich will auch zeigen, wie schwer es für mich war, wie mental schwierig es sein kann. Und ich bin auch durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Und wenn ich mir so mein Instagram anschaue, dann merke ich so, das ist eine coole Person irgendwie, aber ich weiß nicht, wer sie ist.
What do you mean?
Ich sehe da Forbes, ich sehe da eine NFT-Finanzierung, ich sehe da vermeintlichen Erfolg. Ich sehe da aber nicht diese ständige Hürdenbewältigung, die ich hatte. Ich sehe da nicht diese ständige Disziplin, die mich denen gegenüberbringen muss. Ich sehe da nicht meine Seele so richtig drin. Die kommt jetzt vielleicht ein bisschen mehr und mehr durch meinen Oldtimer, so das ist mein Baby und das begleite ich mehr. Sonst habe ich mich als Person eigentlich wenig offengelegt, was dazu geführt hat, dass auch so viele Menschen immer noch denken, ja, das ist ja wegen der Familie und ja, das ist ja deswegen und eigentlich ist das alles nur Marketing und was auch immer. So viele Leute bilden sich dann darüber eine Meinung, weil sie es gar nicht verstehen können oder begreifen können, wie sowas funktioniert. Ich verstehe es, weil wenn ich mein Feed anschaue, denke ich mir auch so, was ein privilegiertes Mädchen. So. Aber ich weiß nicht, ob es so ist am Ende des Tages. Natürlich, irgendwie ja. Aber irgendwie würde man wissen, wie oft ich mich auch über meine Grenzen gehen musste, ob persönlich oder beruflich. Ja, also wie viele das noch machen würden für den Feed oder für das Außenbild, das ist schon rough.
Würdest du sagen, dass du eine emotionale Person bist?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich lerne mich aber auch gerade noch mehr kennen, ein bisschen. Ich bin emotional, aber ich bin auch sehr, sehr tough. Und vor allem im Beruf, da investiere ich alles rein und da habe ich keine Emotionalität so wirklich. Was fast ein bisschen schade ist, weil ich glaube, ich komme gar nicht mehr in meine feminine Energie gefühlt. Ich bin wirklich nur so der Mann, aber weil ich es halt von ich bin, seitdem ich 10 bin, in den Sport, more or less. Ich bin's gewohnt, mich immer über die Leute hinwegsetzen zu müssen und immer einmal mehr geben zu müssen, wie es die anderen getan haben, weil sonst bist du nur das blonde Mädchen.
Ja.
Hilft einem, diszipliniert zu sein, hilft einem aber auch, sich mal persönlich so richtig zu verlieren. Weil es gibt immer nur, ja, ich muss besser und besser und mehr und mehr. Und dann irgendwann stehst du da und ich hatte das mit 24, 25 stand ich so da und habe mich so gefragt, was willst du eigentlich? Wer bist du? Also war wirklich schwer und da habe ich jetzt einfach geschaut, dass ich das so ein bisschen aufarbeite, um halt eigentlich nur noch leistungsorientierter zu sein am Ende des Tages. Immer die ständige Optimieren, das zieht sich ja durch.
Ich finde es so interessant, dass du gerade dieses Wort feminine Energie mit reingebracht hast, weil das ist auch ein Thema, mit dem ich mich krass beschäftige, weil same, ich muss auch einfach immer pushen, kein Management, haben wir gerade noch drüber gesprochen, bevor wir hier auf Record gedrückt haben. Du musst alles selber machen und immer funktionieren. Was bedeutet das für dich, in deinen Job feminine Energie mit reinzubringen? Oder ist das gar nicht das Ziel, sondern außerhalb des Jobs in diese Energie zu kommen und im Job eben in andere Potenziale zu tappen?
Also ich denke, wenn ich das umsetzen will in meinem Beruf, was ich machen will, dass ich den Motorsport von der Infrastruktur weiblicher gestalte oder halt auch die Automobilbranche da den Zugang irgendwie so hinbekomme, den Querschnitt, dass Motorsport cool ist für Frauen oder die Automobilbranche halt wirklich geil ist für Frauen, weil ich finde es auch nicht geil, mir ein Auto zu konfigurieren gerade. Also es ist sau langweilig und so macht keiner. Aber ich weiß, wie viele Frauen es gibt, die sich eigentlich grundlegend mit so einer G-Klasse oder sowas identifizieren können, weil sowas Bossies ist, so ein Statement ist.
Ja.
Dafür muss ich aber meine weibliche Energie irgendwie wiederfinden, weil sonst bekomme ich da gar nicht so dieses i-Tüpfelchen hin, was das verändern oder was wir verändern müssten, dass es halt langfristig für Frauen irgendwie interessanter wird. Ich muss in meine feminine Energie. Es ist ein Zwiespalt, weil irgendwie muss ich mich hart hocharbeiten durch Vorstände und was auch immer. Da ist Weiblichkeit wenig gefragt. Und dann bist du irgendwann vielleicht in der Position, wo du weißt, okay, jetzt halt könntest du dafür sorgen oder kannst oder bist ein Entscheidungsträger, langfristig was zu machen. Und dann ist die Frage so, okay, was ist jetzt die Entscheidung, dass ich die Frauen da irgendwie mit onboarde? Wie komme ich jetzt in die feminine Energie, um die richtigen Entscheidungen hier zu treffen? Weil das ist ja das, wofür du dich männlich hochgearbeitet hast. Ganz, ganz wir und ganz schwer. Ich glaube, das, ich glaube, Männer, die zuhören werden, denken, die Frauen spinnen.
Safe. Ja, ja, voll.
Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Voll. Und ich, trotzdem stelle ich dir jetzt die nächste Frage und bitte dich zu definieren, was für dich denn feminine Energie ist.
Das Softe, das Emotionale und das Herzliche. Das ist für mich irgendwie Frau zu sein. Und ich glaube, das hat auch viel mit Muttersein zu tun. Also viel so diese Menschenliebe weiterzugeben, jemanden auf die Welt zu bringen, der noch liebevoller ist, der Nächstenliebe hat, der gut ist. Und das sind so, ich glaube, das sind die Grunderziehungswerte, wie du willst, dass dein Kind ist. Ist für mich feminine Energie, dieses sehr nahbare, herzliche, ruhige. All das, was zum beruflichen Dasein eigentlich nicht gehört.
Zumindest nach dem aktuellen System, ja.
Leider ja.
Ja, spannend. Und keine kleine Aufgabe, die du dir da vorgenommen hast. Ich bin gespannt, was so passiert, Laura. Und jetzt würde ich sagen, wir schauen mal hier in unsere Mitte. Ich mache, wie gesagt, die meisten immer remote, deswegen muss ich immer ziehen. Jetzt darfst du hier eine Kategorie ziehen und entscheiden, wie wir weitermachen.
Einwurf, sehe ich jetzt schon.
Der Einwurf, das wäre ein Thema deiner Wahl. Es muss nichts mit Sport zu tun haben, nichts mit Tech, nichts, worüber wir gerade gesprochen haben. Es ist ein Thema, das deiner Meinung nach einer Bühne bedarf.
Also aus dem, was wir gerade gesprochen haben, wäre es so das ganze mentale Thema. Weil im Sport spricht man immer sehr über körperliche Optimierung.
Voll.
Und wenig über mentale. Und wenn ich über das härteste Erlebnis sprechen müsste, was ich hatte im Motorsport, war das letztes Jahr mein Unfall in Misano. Ich hatte Bremsversagen, ich bin rausgefahren. Also ich bin eine normale Runde gefahren, bin in die Boxengasse gefahren, habe zuerst noch gefunkt, habe gesagt, irgendwas stimmt an den Bremsen nicht. Haben die kurz drüber geschaut und so, wie die Männer halt sind. Ja, da ist nichts an der Bremse, soll sich mal nicht so haben.
Echt?
Und dann hat er mich Full Pace rausgeschickt. Das heißt Vollgas, ich muss eine Qualifying-Runde fahren. Und dann bin ich in der Qualifying-Runde, hatte ich komplettes Bremsversagen, bin in die Leitplanke, also so wirklich heftig. Und es wurde gefilmt. Ich habe das letztens schon mal in einem Podcast erzählt. Das wurde alles gefilmt. Und
inklusive Funkspruch?
Ja, ja, das war alles. Also ich weiß nicht, ob das übertragen worden ist. Aber am Ende des Tages ging es eigentlich mehr darum, dass ich den Unfall hatte. Ich habe für mich zuerst mal mich da abgetastet. Habe gedacht, okay, es passt alles soweit. Es war ein Wirbel draußen, Schleudertrauma, sowas. Aber so wenigstens nicht, dass beide Beine gebrochen sind oder so. Und dann habe ich im Nachhinein die Aufnahmen gesehen, wie meine Eltern auf der Rennstrecke saßen, die mir immer gesagt haben, so bitte mach's nicht, sie kommen eh eigentlich kaum mit zur Rennstrecke, weil es mich auch total verunsichert.
Ja.
Und dann waren sie da einmal da und dann habe ich mir die Aufnahmen angeschaut, wie meine Eltern gelitten haben. Wie sie nur gehört haben, so es war Startnummer 53, Unfall, Auto raucht, wir wissen nicht, was ist, Tür geht nicht auf, weil ich war erstmal weg, so, da mussten mich halt rausziehen, Krankenwagen bringen, was auch immer. Meine Eltern komplett zusammengebrochen. Ich habe danach die Aufnahmen gesehen. Es war für mich, also, ich kann es gar nicht beschreiben, so abartig schlimm, dass ich mir in dem Moment eigentlich gesagt habe, okay, eigentlich muss ich damit aufhören. Das kann ich niemandem antun. Und Schlusswort von dem Ganzen ist, dass ich danach keine mentale Betreuung hatte. Weil jeder gesagt hat, setz dich wieder ins Auto, dann verlierst du deine Angst. Ich war am nächsten Tag wieder im Auto. Und ich hatte so lange Albträume darüber, so brutal lange. Und ich habe dann auch, obwohl
über
ich...
Über den Unfall oder über das Bild deiner Eltern?
Beides, beides. Ich habe einfach das erste Mal Angst gehabt. Für mich gab es sowas nicht. Klar gab es Unfälle, aber es ging um mich. Ich konnte jedes Mal stehen und meine Eltern wollten mir ja eh nie was Gutes, so im Beruf, vom Ding. Deswegen habe ich darüber nie nachgedacht, dass das für die vielleicht der Faktor so sein kann. Natürlich weiß man es irgendwie, dass sich die Eltern Sorgen machen, aber du glaubst es nicht. Du denkst dir so, ja, ihr macht euch doch nur Sorgen, weil ich vielleicht kein Geld mehr verdiene im Alter. Aber so nicht über mich als Person. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo man auch früher im Leistungssport schon eingrätschen muss, weil irgendwann ist dir der ganze Weg geeignet oder so geebnet. Mhm. Im Formelsport oder sowas haben die alle Mental Coaches und haben sie alle die größte Unterstützung und Infrastruktur und was auch immer. Was ist mit den Sportlern, die gerade erst anfangen und so Erfahrungen machen? Die bleiben zu 100% auf der Strecke, was sowas angeht. Und ich verstehe jeden, der daraufhin gesagt hätte, nie wieder. Und dann wäre eine Karriere kaputt. Mhm. Und warum? Weil es einfach auch finanziell keine Unterstützung gibt, dass einem jemand helfen kann. Und du brauchst in so einem Moment Hilfe. Das und ich habe neuronale Psychologie studiert. Ich habe es ja studiert. Und ich stand da und habe mir gedacht, bitte stellt mir irgendwen zur Seite.
Und hast du dir dann mentale Hilfe geholt?
Ja, aber privat bezahlt. Mhm. Und das ist halt echt kacke. Es ist einfach kacke. Es gibt ja nichts. Nach Corona war ja alles voll. Und so einen guten Sportcoach oder Berater.
Sportcoach hast du dir geholt?
Ja, also habe ich dann erstmal probiert und dann war es Richtung Traumabewältigung schon ein bisschen.
Ja.
Und spätestens da wurde es schwierig, da wen zu finden.
Hm. Aber hast du geschafft und bist da drin irgendwie? Weil ja, das liebe ich ja, das ist mein absolutes Favorite-Thema. Ja, voll.
Ja, ich habe es geschafft, aber ich habe auch viel so Breathwork gemacht.
Ah weiß ja, nicht, was. Aha. Das kann also so verrückt sein auch.
Ich bin richtig tief gegangen. Also richtig tief.
Mhm. Und wie würdest du sagen, hast du dich jetzt gefunden? Oder wer bist du? Was ist deine Antwort darauf?
Jeden Tag probieren zu meditieren. Jeden Tag probieren, einfach so auf das innere Kind ein bisschen zu hören. Also einfach mir gegenüber dankbarer und einfühlsamer zu sein. Mhm. Und mehr bin ich nicht. Alles Weitere ist irgendwie so ein bisschen im Prozess. Das klingt so blöd, aber ich probiere mir das offen zu halten, zu sagen, wer ich bin, weil ich finde mich gerade. Und ich glaube, man findet sich sein ganzes Leben lang.
Glaube ich auch.
Und ich finde es auch schön, dass ich dieses Ziel nie erreiche, weil somit habe ich immer was, worauf ich jeden Tag hinarbeiten kann. Und das lasse ich mir auch gekonnt offen. Jetzt zu sagen, ja, ich hab die und die Werte, okay, aber das sind ja auch wieder Glaubenssätze irgendwie.
Das stimmt.
Und Glaubenssätze sind angelernt. Angelernt ist nicht du. Das ist so ein Henne-Ei-Prinzip ein bisschen.
Ein bisschen, das stimmt. Mega spannend. Und jetzt mach doch bitte mal hier weiter, weil das könnte genau passen.
Head Coach.
Den Head Coach. Da würde ich jetzt gerne von dir wissen, wer oder was auch in schweren Phasen, so wie ja offensichtlich das letzte Jahr, eine ähnliche Funktion wie ein Head Coach in einem Team für dich einnimmt?
Ich glaube eher Natur.
Mhm.
Also wirklich Natur. Ich gehe gern angeln.
Ach Quatsch, witzig.
Mhm. Mhm. In Österreich gehe ich immer angeln. Und sonst ist es Autofahren. Also, aber in meinem Auto. So mit Zwischengas, sehr meditativ. Das hat einfach so einen gewissen Grundsound. Ist angenehm. Ich würde sagen, Autofahren, Angeln, Natur. Und ja, klar, meine Familie. Mhm. Auf jeden Fall.
Dass du da runterfahren kannst, dass du alles loslassen kannst. Ja. So, das ist das Ziel?
Das ist genau. Das Ziel ist es immer, einfach eine Ruhe in meinen Kopf zu bekommen.
Mhm.
Das ist eigentlich so das Einzige, was mein Headcoach irgendwie machen müsste. Weil für alles andere, da fahre ich mich schon selber gegen die Wand. Also ja, da brauche ich niemanden.
Spannend. Ja, ist gut. Angeln, witzig. Ich habe so ein paar Homies zu Hause in Hamburg, die manchmal angeln gehen. Ja. Aber das habe ich noch nie sonst gehört.
Das ist so geil.
Ja. Fährst du dann so raus mit dem Boot?
Ja, also mit dem Boot am Starnberger See nicht, weil ich habe keinen Angelschein.
Mhm.
Aber in Österreich, da geht's.
Witzig. Immer wieder. Ja. Und dann sitzt du da so 3 Stunden.
Ja.
Und spießt das Würmchen auf und, oder keine Ahnung, wie man es macht.
Ja, ich angel mit Mais viel.
Ah ja.
Das geht auch ganz gut.
Geil.
Ja, das macht wirklich Spaß. Macht wirklich Spaß. Und ich esse den Fisch dann auch. Also so ist es nicht.
Ja.
Das Töten fällt mir immer ein bisschen schwer.
Aha.
Aber die haben ja kein peripheres Nervensystem. Also klack und sind eigentlich sehr reflexgesteuerte Tiere. Muss ich mir immer wieder vor Augen führen, weil sonst tut mir immer super leid. Jagen könnte ich nicht. Ich finde so Jagdschein super interessant.
Ja.
Ich könnte niemals ein Säugetier erschießen. Hör mir auf.
Boah, aber da bist du jetzt ein bisschen wie sagt man? Komme ich nicht auf das Wort. Aber Fisch ist okay, aber Säugetier nicht?
Ja, weil das hat für mich auch ein bisschen was, so wie viel die Tiere empfinden, zu tun. Mhm. Ich habe zwar jetzt leider auch schon gelesen, dass auch Fische Schmerz spüren und sowas. Habe ich mir eigentlich gut eingeredet, dass es nicht so ist, sondern dass sie nur auf Reflexen irgendwie agieren. Mhm. Aber so ein süßes Reh, also ganz schwer. Und Fische ist schwer. Aber alles andere nicht. Nee, könnte ich nicht. Ich habe auf der Nordschleife mal ein Dings überfahren, so ein Wiesel überfahren.
Aha.
Ich wollte natürlich anhalten und das retten.
Ja, geht nicht.
Fahr weiter. Nicht anhalten, ich so, ich habe Wiesel überfahren.
Stark. Klassischer weiblicher Impuls wahrscheinlich, auch dann zu helfen und auszusteigen. Aber gut. Laura, wir haben noch eine letzte Kategorie. Das Shootout können wir hier durchsehen. Das habe ich mir vorbereitet. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde von einigen Fragen, die du gerne schnell und kurz beantworten darfst, aber du darfst auch ausführen. Wir haben keinen Zeitstress hier. Bist du ready?
I'm ready.
ASMR können wir auch machen.
Yeah. Let's go. Ich muss mit den Nägeln noch so ein bisschen.
Okay, die erste ist, wie risikobereit bist du von einer Skala, auf einer Skala von 1 bis 10?
10.
Mmh. Schnelle 100%. Antwort.
Ja.
Also, immer, alles.
Ja, jetzt schweife ich wieder aus, aber ich habe so viel aus meiner Psychologie. In der Psychologie ist der größte Energiebedarf für Entscheidungen finden.
Mhm.
Deswegen, ja, ganz schnell. Einfach probieren und mutig sein und los geht's. Und dann überlegen wir uns was anderes, wenn irgendwas passieren sollte. Aber nicht davor.
Guckst du dann auch nicht mehr zurück? Entscheidung getroffen, all in, egal.
Ja, sonst komme ich wieder ins Gedankenkarussell.
Ja, voll.
Ich kann es nicht mehr ändern. Ist so, ich ärgere mich. Ich bin ein Mensch, ich ärgere mich auf jeden Fall. Aber es hilft mir einfach nichts.
Hm. Hm. Aber kriegst du es hin? Weil ich krieg's safe 80% der Zeit nicht hin. Ich sag dann irgendwas und bin dann so, oh ja, okay, aber uff.
Einfach ablenken. Einfach ins Auto setzen, irgendwas Meditatives machen.
Ja, spannend. Wieso magst du kein Social Media?
Ja, weil es in meinem Fall nicht meine Persönlichkeit repräsentiert. Es repräsentiert einen Menschen, der viele vielleicht irgendwie einschüchtern mag, weil ich ja doch recht jung bin und so einige Sachen gemacht habe. Und da gehen sich ja viele junge Leute drauf und denken sich so, boah, krass, und ich bin vielleicht hier und ich möchte das und das. Es ist einfach ein falsches Bild, was ich ein bisschen vermittle.
Ja. Warst du schon fertig?
Ja.
Kritische Nachfrage, aber wir können ja alle machen, was wir wollen auf unseren Social-Media-Kanälen.
Mhm.
Du könntest ja auch Sachen posten, die dich deiner Meinung nach noch holistischer und umfassender darstellen.
Ja, probiere ich. Mhm. Aber ich habe irgendwie noch ein bisschen Schiss, mich so zu öffnen.
Mhm.
Ich weiß es
fair.
Nicht.
Fair.
Also
the world is reckless.
Ja, ja, total. So mit meinem Content jetzt, da konnte niemand was sagen. Keine Firma konnte was sagen. War ja alles sehr clean, sehr weich gewaschen.
Mhm.
Aber ich gehe in die Richtung und ich probiere auch mehr darüber zu reden, auch über die Schattenseiten und hoffe, dass ich da irgendwie meinen Weg drin finde.
Mhm.
Ohne dass mich das, weil ich würde schon sagen, dass mich das doch irgendwie beschäftigt. Auch negative Kommentare und so.
Voll.
Bis zum Thema emotional.
Wer sagt, das affected sie nicht, ist safe eine Lüge.
Ich glaube auch. Und es ist für mich, weil das ist für mich privat irgendwie. Ich öffne mich und wenn mich dann wer attackiert, weil du hast ja auch gefragt, ob ich emotional bin, ja doch, dann schon, ja.
Voll.
Du machst halt ein Türchen auf, wie Leute reingehen können.
Absolut.
Und das tun sie. Das
voll.
Tun sie.
Hatte ich gestern auch schon wieder. So Leute sind einfach, die denken einfach nicht nach. Die fühlen sich sicher in ihrer Bubble hinter ihrem nichts aussagenden Profilbild.
Das ist heftig.
Und schießen. Okay.
Ich habe sowas echt noch nie gemacht und ich würde es auch wirklich zugeben, wenn ich sowas schon mal gemacht hätte und sowas bereue.
Mhm.
Aber ich hatte auch gar nicht die Eier dazu, jemanden zu beleidigen. Da bin ich auch zu feige für.
Ich verstehe es aber auch nicht so. Was bringt dir das jetzt?
Ja, einerseits, was bringt es dir und andererseits, ich hätte keinen Bock, dass die Person dann wieder gegen mich schießt, so vom Ding.
Ja.
Hä? Gar keine Lust drauf. Check ich nicht, dass das Leute irgendwie auch dieses Risiko eingehen, da eine Diskussion zu starten.
Es Fass ohne Boden.
Mhm.
Nächste Frage. Was bockt am meisten? Du hast nämlich drei Lizenzen. Auto, Rennboot oder Hubschrauber?
wenn, dann Hubschrauber, wenn du mal in der Luft bist. Und ja, sonst Auto. Aber Auto bin ich halt schon so gewohnt irgendwie. Hubschrauber ist halt schon was ganz Besonderes. So in der Luft zu sein und sowas ist anders.
Glaube ich. Wie anders? Was ist noch ein Wort, das du für uns hast, um das zu beschreiben?
Nicht von dieser Welt. Hm. Wirklich. Wenn du das selber in der Hand hast, zu fliegen.
Krass.
Und dass dein Schicksal damit irgendwie verbunden ist, wie gut du es machst und du im Zweifelsfall auch wirklich abstürzen kannst. Und so, das ist nochmal Next Level, auch ein Feeling. Dagegen ist Bootfahren, wo du irgendwie im Wasser bist, eigentlich fast recht überschaubar, auch an Risiko, was du da eingehst.
Interessant.
Ein Gefühl.
Klingt gut auf jeden Fall. Lieber auf der Rennstrecke oder am Laptop, aka am nächsten Projekt?
Laptop.
Ja, krass. Mhm. Also, weil das haben wir auch noch gar nicht so richtig ausgearbeitet. Erste Saison war erster Drop. Jetzt machst du Pause, weil es nämlich finanziell nicht so gelaufen ist, wie du dir das erwünscht hattest.
Langfristig, ja.
Geld zu sammeln, um nochmal starten zu können in der Saison.
Mhm. Also, ich hoffe, dass ich jetzt einfach keine Sponsoren, sondern einen Partner finde, die wirklich sagen, hey, wir gehen das nochmal in ein Programm an oder wir gehen das nochmal in irgendeiner Infrastruktur an, wo du dich auch wirklich wohlfühlst. Aber so wie ich den Motorsport damals gemacht habe, das komplett alleine zu machen und ohne viel Hilfe und ohne ein gewisses Auffangnetz, hat mich das schon sehr geprägt und nicht immer nur positiv.
Nee,
und
kann ich sehr vorstellen.
Allein, dass ich jetzt sage, ich hätte auf jeden Fall vor 2 Jahren noch gesagt Motorsport. Und es ist auch intrinsisch immer noch Motorsport. Mhm. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich mehr Output durch Laptop und Business bekomme.
Mhm.
Ich bekomme darüber mehr Ansehen, mehr Geld und bin ich ständig in diesem Haifischbecken. Weil egal wie gut du im Motorsport bist, sie erkennst dich nicht an. Dann liegt es einfach an den neuen Reifen, die du gefahren hast oder hattest. Mhm. Oder deswegen, weil ich dann irgendwie kurzzeitig mal viel Geld hatte und mir irgendwas leisten konnte zum Beispiel. Es gibt einfach immer Ausreden, warum du eigentlich doch schlecht warst, auch wenn du gut warst.
Mhm.
Es ist so nervig. Es ist irgendwann einfach energiezehrend. Ich mach's gern wieder, aber in einer Struktur, wo ich auch wirklich weiß, wo bin ich? Wie weit komme ich damit hinaus? Und wie könnt ihr mir helfen, dass es langfristig gesund wächst?
Mm.
Nicht so wie bei mir, so hier und da, dies und das, war alles gut, ich hatte gute Zeiten, aber niemand hat mich wirklich an die Hand genommen mit einer gewissen Zielsetzung, um zu sagen, so, das ist unser Ziel, darauf arbeiten wir hin und dann bist du da auch ready für und dann bist du da bereit für und gut für. Es konnte nie wer einordnen. Ich wurde einfach immer reingeschmissen, so jetzt mach mal.
Das ist krass. Alright. In wie viele NFTs hast du investiert?
In 3, glaube ich. World of Woman, Boss Beauty und in mein eigenes.
Ja, ja gut.
Ja.
Findest du, ist auch voll die geile Investitionsart und interessant und neu und zukunftsweisend?
Ich habe dieses Jahr das erste Mal ausgesetzt, NFTs zu verkaufen. Ich glaube, das ist Aussage genug, dass ich sage, ich kann es gerade nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, nochmal NFTs zu verkaufen, weil es langfristig, so wie es jetzt ist, meines Erachtens nicht mehr funktioniert.
Spannend.
Es ist viel einfach in die Luft gegangen, weil auch einfach viel keine Grundlage hatte. Ich hatte, würde ich schon behaupten, eine Grundlage. Aber auch ich will schauen, wie ich mehr Mehrwert noch bieten kann, wie das, was ich damals gemacht habe. Und das schaffe ich mit NFTs gerade nicht. Ich schaffe es nicht. Ich will es auch einfach nicht. Und ich werde weiter in der Blockchain-Technologie bleiben, als solches. Aber die ist sehr dynamisch und im Wandel, genauso wie der Motorsport. Und ich werde da wieder meinen Einstieg finden, wenn ich weiß, okay, so, das ist geil, da können die Leute dran profitieren und dann steige ich wieder ein. Jetzt gerade, glaube ich, müssen wir erstmal abwarten, wie groß die Welle wird von den letzten Jahren, was wir da ein bisschen weggeschaut haben.
Genießt du deine Öffentlichkeit oder ist sie eher Mittel zum Zweck?
Beides.
Mhm.
Beides. Es ist natürlich irgendwie schon schön, man hat viele Vorteile.
Ja.
Du wirst erkannt, du kommst auf coole Events, du lernst gute Leute kennen. Andererseits, wenn du dann natürlich irgendwie einfach mal so chillig, irgendwie ich zum Beispiel mit meinem Auto eine Runde fahren will, ist halt schwierig. Also ich glaube, gefühlt ganz München kennt das Auto und damit mich.
Ah, witzig. Und ich kenn's nicht.
Du musst doch kennenlernen. Ja. Ja, und dann ist es halt manchmal ein bisschen unangenehm, in Anführungszeichen. Oder wenn du halt irgendwie privat irgendwas ist,
ja,
und sich dann jeder drauf stürzt, ist auch einfach unangenehm, wenn dich auf Sachen, die du eigentlich deinen Oma und Opa so nicht gerne zeigen oder
ja,
so, sie dich dann drauf ansprechen, weil sie es in irgendeinem Artikel gelesen haben, auch eher unangenehm.
Crazy.
Zum ja. Beispiel dieses Stern-Ding, wo dann ein Bild von mir war, wo man halt meine Brustwarzen gesehen hat. Ja, also hätte ich jetzt nicht auf dem Schreibtisch von meinem Dad finden müssen.
Ja, so, ja.
Hätte ich auslassen können. Aber sonst, wir haben es ja gewusst, worauf wir uns einlassen, mhm, am Ende des Tages.
Fair. Dein Traum-Rennauto?
Ich glaube, so eine Le Mans-Kiste würde ich gerne mal fahren.
Aha.
Ja.
Die sind schon nice.
Ja. Ich glaube, in die Richtung würde ich steuern.
Sebastian Vettel durfte ja gerade mal testen.
Stimmt, das war doch mit Red Bull sogar.
Nee, das war mit Porsche.
Echt?
Das war Porsche.
War Penske. Das da am Hockenheim?
Ich weiß nicht genau, wo sie gefahren sind. Die sind ja based in Mannheim tatsächlich.
Okay.
Könnte also passen.
Ich überlege gerade. Weil Vettel hat auch was. War das Red Bull? Oder okay, es kann auch Porsche sein.
Also er ist auf jeden Fall das Porsche WEC-Auto.
Okay. Okay.
Zuletzt gefahren und da waren alle schon so, und?
Wie war's?
Kommt er, aber das war jetzt erstmal nur ein Test. Ah ja, cool. Also hättest du auch mal Bock auf so eine Langstreckensaison vielleicht?
Ja. Jetzt ist ja 24-Stunden-Rennen, da mache ich mit Red Bull Moderation.
Ah, cool.
Also, mhm. Ja, und da komme ich mal wieder aus meinem Urwissen raus von der Nordschleife,
ja,
und kann mich ein bisschen beweisen. Ich gehe verschiedene Wege, um dem Motorsport nahe zu sein,
ja,
sagen wir so.
Sehr gut. Und damit kommen wir zur letzten Frage. Was ist deine Lieblingsstrecke?
Mugello.
Okay, weil?
Und Red Bull Ring mag ich gern.
Mhm.
Mugello, Italien. So, das ist halt auch einfach geil.
Das
ist einfach
aber schön, weil Italien, weil das Wetter nice,
ja,
ist.
Ja, weil das Wetter nice ist, die Strecke ist nice. Es ist einfach, es sind andere Leute. Viel im Motorsport macht ja dann irgendwie doch auch das Umfeld.
Mhm.
Wie oft sitzt du im Auto,
klar,
und hörst dann niemanden? Das sind so diese eine Stunde, wo du halt Rennen fährst, und sonst ist natürlich viel außenrum.
Mhm.
Ist schon schön, wenn du da einfach so auch andere Leute um dich hast. Und sonst würde ich sagen Red Bull Ring, A1 Ring,
mhm,
weil da habe ich halt so die besten Erinnerungen dran, da war mein
schön
Startschuss.
Cool.
Und deswegen bin ich jetzt auch umso glücklicher, mit Red Bull irgendwie weitermachen zu können, weil das war ja mein Startschuss in den Profisport.
Und wir hoffen natürlich, dass es noch ganz weit weitergehen wird im Profisport oder am Laptop, je nachdem. Beides natürlich.
Mhm.
Laura, vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights, für deine sehr reflektierten Insights. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir.
Und zu guter Letzt darfst du jetzt noch die Folge zumachen, und zwar mit einer kleinen Motivationsrede, mit einem Pep-Talk an alle, die zuhören, warum sie niemals aufhören dürfen, an ihre Träume zu glauben.
Warum ihr niemals aufhören dürft, an eure Träume zu glauben. Ich glaube, ich habe den perfekten Weg dafür. Egal, woher ihr kommt, egal, was ihr macht, wenn ihr Disziplin habt, wenn ihr eine stetige Hürdenbewältigung habt, dann klappt das zu 100%, egal, was ihr wollt. Ziele schön hochsetzen. Ich habe meine Ziele teilweise, es klingt hart, aber zu niedrig gesetzt, stand und da und gedacht, hä, und eigentlich sollte ich doch jetzt am Ziel sein, eigentlich sollte sich doch jetzt alles richtig geil anfühlen. Nee. Schön hoch und dann drauf zusteuern und immer wieder drüber hinauswachsen. Ich glaube, ist ein Ziel erreicht, dann kommt das nächste. Und wenn du so denkst, wenn du immer wieder nach dem Ziel in der gleichen Branche irgendwie das nächste Ziel findest, dann hast du keinen Beruf, dann ist es dein Hobby. Dann hast du das Beste, was du dir jemals aussuchen konntest. Und ich glaube, so merkt man dann auch, ob es das Richtige ist.
Wie cool. Tausend Dank und alles Gute.
Danke dir.